Die besten Alternativen für The Witcher 3, die Witcher-Klonkriege. Heute mit dem lieben Taneros. Moin, moin.
Moin, moin.
Ja, vielen Dank, dass du dieses Format hier zur Verfügung stellst für den Channel. Und nach all unseren Assassin's Creed Krieg der Sternen haben wir bei dir nochmal einen Assassin's Creed Klonkrieg gespielt und geguckt, welche Games sind denn wie AC, die nicht AC sind. Und jetzt schauen wir, welche Games sind denn die Witcher, die nicht Witcher sind? Oder sprechen über eine Liste, auf der so einiges drauf ist an Games, die ich vorbereitet habe. Gerne darfst du da auch noch ein paar Sachen einwerfen. Und jetzt würde ich gerne erstmal von dir wissen, was sind denn drei Dinge, die für dich The Witcher 3 zu Witcher machen? Oder was ist wichtig für dich an Witcher
3? Ja, das ist ja natürlich, wenn alle Studios diese DNA rausgefunden hätten, dann wäre es ja super einfach, das zu kopieren. Und das ist irgendwie, das steckt ja in jeder Faser drin, dass das ein sehr besonderes, meisterhaftes Spiel ist. Aber wenn ich mich nur auf drei einzelne Sachen reduzieren müsste und Gwent dürfte keines davon sein und auch nicht, dass es auf irgendeinem Buch basiert, dann würde ich ja erstmal sagen, Open World definitiv, aber von CD Projekt Red, das ist ja nicht nur irgendeine Open World. Es sind auch die vermutlich krassen Kämpfe und, boah, wie kann man das in Worte fassen? Einfach diese super, Story. Ich würde sagen, definitiv die Story, aber auch diese ganz besondere Erzählweise der Story, dass ja wirklich jeder Millimeter irgendwie interessant und cool ist. Ne? Nicht nur die Main Story, du kannst die Nebenquest von der Main Quest gar nicht so krass unterscheiden. Irgendwie ist alles reichhaltig.
Ja.
Es ist super schwierig, das in drei Begriffe zu fassen.
Ja, das verstehe ich. Dieses Limit, ja, ist vielleicht auch ein bisschen frech. Als du mir das Limit gegeben hast, habe ich einfach fünf Sachen benannt.
Also, richtig.
Die Frage werde ich dahingehend beantworten, dass ich einfach mehr sage. Ja, fühle ich. Also bei mir ist es auch Open World, da stimmen wir komplett überein. Für mich ist ja dann noch wichtig, so ein schönes Progression-System. Das feiere ich ja immer an RPGs. Und ja, auch die Story tatsächlich. Ne? Die Entscheidungen und bei dir waren es dann vor allem die Erzählweise. Ne? Ja, wie du es schon sagst, einfach spannend. Manchmal kommst du einfach an Orte und da ist keine Quest und du siehst trotzdem, dass da irgendwas passiert ist und da hat sich irgendjemand dann überlegt, hey, was kann ich hier denn noch erzählen, ohne es aktiv zu erzählen? Und dann siehst du da den umgestürzten Karren und weiß nicht, die Weinflasche am Cockpit, an der Leine der Kutsche, I don't know. Ja, genau, also das ist schon unglaublich liebevoll. Einen Elefanten im Raum habe ich jetzt noch in meiner Liste ergänzt, über den ich eigentlich mit dir sogar als erstes sprechen würde. Es ist ja das Ziel, heute mit Empfehlungen hier rauszugehen für die Community, die sagt, ey, ich möchte mal ein Spiel wie The Witcher spielen. Was ist denn eigentlich mit diesem Cyberpunk 2077? Würdest du sagen, dass das wie Witcher ist?
Ich fand das so lustig, weil das ursprünglich ja eben in deiner Liste noch nicht drin war und ich ja auch im Hintergrund ja auch meine Listen rausgesucht habe, weil sich ja auch ganz viele Leute diese Fragen stellen, ne? Welches Spiel ist wie Witcher, was kann man jetzt spielen, wer auf Witcher 4 wartet und ich fand es interessant, warum taucht in vielen Listen Cyberpunk 2077 nicht auf? Du hast es natürlich jetzt noch ergänzt, ne? Das ist ja das Naheliegendste, was hat das Studio denn sonst noch gemacht, Cyberpunk 2077 und ich glaube, die Leute hatten gehofft, dass das so wie Witcher ist, auch wenn es gar nicht wie Witcher ist. Und ich finde auch, die Story in Cyberpunk 2077 ist deutlich stärker als die Open World. Und die Open World so ein bisschen als die Kulisse, durch die man durchwandert, während man diese Story erlebt. Das ist, glaube ich, die Empfehlung, wie man dieses Spiel spielen sollte. Aber nur reine Open World in Cyberpunk erkunden, würde ich nicht empfehlen, so wie man das eben in Witcher machen kann, wo man auch für jeden Schritt belohnt wird. Dann ist ja noch die Frage, ne, wir haben uns bei Assassin's Creed ja auch schon weit aus dem Fenster gelehnt, ne, sind sogar in den mythologischen Fantasy-Bereich gegangen, um coole Spiele zu finden. Ist man bereit, Cyberpunk anzunehmen, wenn man doch eigentlich auf Fantasy in Witcher steht? Progression-System haben wir, die Open World ist, naja, sie ist nicht so krass groß. Ich glaube, was beide Spiele definitiv gemeinsam haben, ist die Story. Aber ich möchte noch hinzufügen, Fantasy und Science Fiction oder Cyberpunk, das sind natürlich tatsächlich komplett unterschiedliche Erzählweisen. Ne? Fantasy ist eher so nostalgisch, heimelig, ne, so ein bisschen eskapistisch und Cyberpunk ist ja so richtig in die Visage, ne, Gesellschaftskritik in your face. Das sind natürlich zwei verschiedene Welten, auch zwei verschiedene Philosophien. Wow. Weiß ich nicht.
Ja, weiß ich auch nicht. Ne? Also deswegen war es auch ursprünglich nicht in meiner Liste, weil erstmal denkst du ja bei Witcher an Schwerter, Burgen und Monster. Und nichts davon hat Cyberpunk. Und wenn du dann denkst, okay, was hat's denn aus dem Kochtopf? Ja, eine Open World hat es wohl, ein Progression-System auch und auch eine Story mit Entscheidungen. Also meine drei Punkte wurden schon erfüllt. Ich finde aber dadurch, dass dieses Setting so anders ist und ja auch gesellschaftskritisch und so weiter, ist es nicht wie The Witcher. Es ist wirklich deutlich anders. Ne? Allein die Spielweise, ne, von Schusswaffen in der Ego zu Third Person mit Schwertern und Zeichen. Ja, es ist einfach sehr unterschiedlich, tatsächlich. Auch wenn einige der Mechaniken Gameplay-Design-technisch ähnlich sind.
Ja. Da, also wenn man das sich die DNA genau anguckt, merkt man, dass das ein CD Projekt Red Spiel definitiv ist. Aber ich glaube, die Liste der Gemeinsamkeiten ist deutlich kürzer als die Liste der Unterschiede. Ne? Ja. Und ich glaube, das hatten wir auch bei Assassin's Creed Clone schon gemerkt, wenn man sich auf einen Aspekt fokussiert, ne, du wirst in einem Assassin's Creed-artigen Spiel Stealth, Open World, wie ist das miteinander gewichtet? Ich glaube, wenn einem Story unglaublich wichtig ist, was mir auch in The Witcher unglaublich wichtig war, dann kann man auch Cyberpunk 2077 spielen und auch eine krasse Story erleben, weil das meinte ich ja eben mit dieser Erzählweise. Du wirst auch viele Nebenquests in Cyberpunk 2077 erleben, die dir fast wie Hauptquests vorkommen, weil die einfach nicht deine Zeit verschwenden wollen. Ja, vielleicht ist das nur ein Kurierdienst, aber auf diesem Kurierdienst, auf dieser Route erlebst du trotzdem eine krasse Geschichte. Also kein Meter ist verschwendet, jetzt rein storytechnisch. Ob die Nebenquests so toll sind in Cyberpunk 2077, beziehungsweise Sammelquests und hier töte mal 5 Leute, darüber können wir streiten, ne? Aber krasse Geschichten auf wenig Raum, das erleben man auf jeden Fall in beiden Spielen.
Ja. Also Cyberpunk definitiv eine Sache, die man sich angucken kann. Aber das ist definitiv kein Garant, dass dir das Spiel Spaß macht.
Nein.
Weil du Witcher mochtest. Und bei mir war es damals auch wirklich, wie du gesagt hast, ne, ich dachte, ich brauche mehr von Witcher 3. Und dann kam diese Cyberpunk-Ankündigung und dachte so, okay, eigentlich, das habe ich jetzt nicht gesucht. Ich hatte dann auch Spaß in Cyberpunk, aber es ist halt, ich hatte auch Spaß und es hatte mit Witcher dann nichts zu tun. Ja. Also, oder wenig, ja, in dem Sinne. Außer mal ein Easter Egg vielleicht. Ja, aber es gibt ja noch jede Menge andere Spiele, seien es historische, seien es vor allem so, ja, so mystische, fabelmäßige Games. Und eins kam jetzt neulich raus, Kingdom Come Deliverance 2, das war jetzt ein historisches Spiel, aber ein Open-World-RPG mit Schwertern. Wie siehst du da die Überschneidung?
Da ist natürlich auch ein großer Elefant im Raum oder beziehungsweise der Türsteher, wenn du so willst, der dich nicht reinlässt, wenn du dich mit einer Sache störst. Und das hatten wir ja vor allem auch bei den Amazon-Sternenkriegen, als wir uns die Rezensionen angeguckt haben. Das Spiel ist ja unglaublich immersiv. Und dafür, dass Kingdom Come Deliverance 2 so unglaublich immersiv ist, fordert es aber auch einen hohen Preis. Dir wird da nichts geschenkt. Du musst dir alles hart erarbeiten. Mhm. Und einem Geralt, der hat auch sehr viel drauf. Das ist der Unterschied. Ne? Der muss sich auch Dinge erarbeiten, aber der ist auch schon ein krasser Typ. Während man in Kingdom Come Deliverance 2 uns erstmal hocharbeiten müssen. Du musst für die Immersion einen hohen Preis zahlen und ich glaube, das könnte für viele Leute so ein bisschen das sein, was denen negativ aufstößt oder wo sie denken, okay, wow, das ist aber ein krasser Unterschied. Wenn du fürs Mittelalter kommst, ja, auch hier schwierig, finde ich schwierig, ne?
Mhm. Ja, safe. Oh, das finde ich aber spannend, dass dein Ansatz ist, dass du in KCD2 dir alles erarbeitest und in Witcher nicht quasi. So habe ich das gar nicht beleuchtet. Ne? Also bei mir war mehr so primär im Vordergrund, da gibt es halt keine Fabelwesen, da gibt es keine Drachen und keine Geister, die dich jagen. Und was ich schon sehe, ne, in Witcher, hast du dich ja auch so ein bisschen auf deine Jagd quasi dann immer vorbereitet, dir überlegt, wie du es machst. Und das machst du schon in KCD auch dann, ne? Überlegst, okay, zu welcher Tageszeit kann ich jetzt den Diebstahl hier durchführen? Also von der Herangehensweise kann das manchmal ähnlich sein, aber die Spiele unterscheiden sich doch massiv vom Approach, was Realismus angeht. Und, aber vom Setting her grundsätzlich, ich fände das so interessant, weil der Tobi von Warhorse, der sagte zu mir, Kingdom Come Deliverance ist jetzt für Tschechien das, was Witcher für Polen ist. Und deswegen fand ich das so wichtig, den Titel hier auch zu benennen. Weil KCD hat jetzt quasi in Tschechien das geschafft, diese Popularität quasi vom ganzen Volk gefeiert zu werden, wie Witcher in Polen. Ne? Sind da alle stolz drauf. Und die Spiele haben ja schon Ähnlichkeiten, ne? was die Open World generell angeht. Sind beide auch manchmal dark, moody. Beide haben Schwerter, ne? Wie gesagt, das ist das Wichtigste. Ja, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass jemand, der Witcher feiert, auf jeden Fall Kingdom Come feiert, weil manche wollen diese magische Welt eben haben und das fehlt dann in KCD. Aber ich glaube, dass die Chance doch trotzdem hoch ist, auch wenn es Eco-Perspektive ist. Ich weiß nicht, wie du das noch
aufsiehst. Ich glaube, da ist halt immer, ich glaube, bei allen Titeln, die wir uns heute angucken, da ist halt immer die Frage, bist du bereit, beim Gameplay halt Unterschiede zu akzeptieren? Bist du bereit, dich auf was Neues einzulassen? Und ich glaube, dann, wenn wir mal über die Welten sprechen, weil ich glaube, das haben all diese Spiele, die wir heute uns angucken, gemeinsam, dass sie unglaublich atmosphärische Welten haben. Mhm. Und das haben die definitiv mit Witcher gemeinsam. Der Unterschied ist nur, was musst du dafür tun, um die zu erleben? Aber ja, ist definitiv, da sehe ich definitiv deutlichere Gemeinsamkeiten zwischen KCD 2 und Witcher 3 jetzt im Gegensatz zu Cyberpunk 2077. Was ja auf einem ganz anderen Stern oder ganz woanders spielt, aber gerade osteuropäischen Flair, so ein bisschen was melancholisches Mittelalter mit doch seinen schönen Orten. Definitiv, da sehe ich eine Gemeinsamkeit. Ist halt nur die Frage, ob du beim Gameplay bereit bist, in den Asphalt oder in die Erde zu beißen. Ne?
Ja, oder vor einen Baum zu reiten.
Oder einen Baum zu reiten.
Jetzt bin ich mal gespannt, weil der nächste Titel, den habe ich ja gespielt, weil ich etwas spielen wollte, was wie The Witcher war. Und das wurde mir vom Kumpel empfohlen. Ne? Der sagte, hey Stefan, spiel AC Origins. Mir gefällt das nicht mehr. Für mich ist das kein Assassin's Creed mehr. Aber dir wird das gefallen, weil du Witcher so feierst. Jetzt bin ich mal gespannt, welche Parallelen du da siehst und ob du welche siehst.
Ich meine, die erste Parallele ist überhaupt der Protagonistenname, ne? Bayek von Siva, Geralt von Riva. Also, so selten war Ubisoft so offensichtlich, dass sie quasi so, ja, wir zollen dir Tribut, wir haben uns an dir angelehnt. Ich meine, in Japan ist so die größte Form des Lobes die Imitation, ne? Mhm. Da orientiert man sich auch gerne an wen anders, wenn er es gut gemacht hat. Ist natürlich wieder ne, settingstechnisch, ne, slawische Mythologie, Fantasy-Mittelalter oder halt eben frühägyptisches Zeitalter, sehr, sehr weit früh, einer der frühesten Teile der Assassin's Creed-Reihe. Was das Progression-System angeht und was die Kämpfe angeht, wobei man ja auch gesagt hat, Assassin's Creed Origins geht vom Kampfsystem so ein bisschen Richtung Dark Souls, gerade mit Blocken, mit kritischen Treffern. Mhm. Doch, definitiv. Wenn man mal Bock hat, was anderes zu sehen, aber wenn du jetzt keinen Bock mehr auf Wälder hast, weil du keine Bäume mehr sehen kannst, weil du jetzt mal ein bisschen mehr Sand sehen möchtest. Und es ist auch eines der schönsten Assassin's Creeds, muss ich sagen. Ja. Wir hatten mal ein Urlaubsranking gemacht, ne? Da war Assassin's Creed Origins weit oben. Da machst du nichts falsch mit. Da machst du nichts falsch mit. Was du, worauf du verzichten musst, sind gut designte Quests, ne? Weil Ubisoft hat halt eher mehr so eine Action-Story. Die Story ist da ein nettes Beiwerk, aber du bist da nicht für die Geschichte, sondern du bist da für die Gefechte.
Ja, das stimmt. Ne? Also Landschaft sehr, sehr heterogen, sehr unterschiedlich, aber wie du schon sagst, wunderschön. Und Gameplay-mäßig sind da definitiv Parallelen. Also das war ja der Grund, warum ich die Reihe AC so richtig für mich gewonnen habe, war dann quasi die Parallelen in den Gameplay-Elementen zu Witcher, was die Progression anging. Und ist übrigens, glaube ich, das einzige AC, wo der Schild so eine richtig wichtige Rolle hat. Ne? In Valhalla ist er ja rein optional. Aber ja. In Origins nicht, soweit ich weiß.
Und hat eine Gladiatorenarena und hat Wagenrennen. Also dafür, dass man den Open Worlds von Ubisoft immer vorwerfen kann, dass da manchmal so ein paar Aktivitäten fehlen. Mit einer Gladiatorenarena kriegt ihr mich immer. Also da war, das ist das letzte, glaube ich, das letzte Assassin's Creed, das ich komplett durchgespielt habe, auch platiniert habe.
Ach krass, ja. Ich finde, das ist doch tatsächlich eine Empfehlung für Leute, die Witcher mögen. Wir haben so ein bisschen auch dieses Mystische über die Isu halt drin. Anders, ne? Wir haben jetzt nicht die krassen übernatürlichen Fähigkeiten. Aber ja, doch gut, je nachdem, welche Mikrotransaktion du dir kaufst. Dann schon.
Aber die mythologische Würze ist auf jeden Fall drin. Aber ich glaube, ne, gerade so Sonderbosse gibt's ja später, aber gerade auch in der Erzählung, wenn die im Totenreich unterwegs sind, doch der mythologische Pfeffer ist auch hier mit drin, ja.
Ja, aber wie du schon sagst, die Story ist jetzt halt nicht so crazy gut ausgetüftelt wie in Witcher. Aber man merkt, sie haben sich auf jeden Fall das angeguckt und geguckt, was bei Witcher funktioniert hat. Und das kam ja dann auch 2 Jahre später oder 2,5 Jahre, ja.
Man muss halt sagen, dass CD Projekt Red kann hier auf eine ganze Buchreihe zurückgreifen von Sapkowski. Ich fände es mal spannend, wenn Ubisoft mal ein Franchise hätte, auch mit so einem Buchhintergrund. Da können die, glaube ich, noch mal viel mehr machen und sich viel mehr bedienen. Das ist halt bei Assassin's Creed nicht der Fall. Das ist eine große Stärke von Witcher. Und ich empfehle euch auch definitiv, die Bücher dahinter zu lesen.
Ja, oder auf Star Wars zurückgreifen würden, ne?
Oder so, ja, on Assassin's Creed Star Wars. Endlich mein Future Assassin's Creed. Ja, ich hätte Bock drauf.
Das wär's, ja. Das wär mega.
Mit Laserschwertern, cool.
Ja, eins der erfolgreichsten Spiele 2022 war das, glaube ich, schon. Elden Ring?
Ist könnte ja sogar Pandemiejahr gewesen sein. 2020, ich bin gerade auch unsicher. Nee,
2022, glaube ich, ja.
Siehst du, Pandemie verschwimmt bei mir auch mal zu einem. Das ist ein einziges Jahr war das, ja.
Das ist much. Ja, 25. Februar 2022 war es soweit. Elden Ring kam raus. Ich habe es ja erstmal geskippt, weil es mir zu schwierig war. Und dann irgendwie so 2 Monate später habe ich es mega gesuchtet. Hast du eine Elden Ring-Story?
Genauso wie man jeden fragt, hast du denn eine Dark Souls Story? Weil alle Spielenden müssen einmal im Leben sich die Frage stellen, ja, spiele ich denn Dark Souls und wann gebe ich auf? Oder wie oft gebe ich auf?
Ja.
Elden Ring gilt ja also als das massentauglichste Souls-Spiel von From Software. Auch das eine mit der wirklichen Open World, denn die früheren waren eher so Metroidvania-mäßiger. Ne? Du konntest unterschiedliche Gebiete erkunden und bist dann auch unterschiedlich weit gekommen. In Elden Ring kannst du sehr weit kommen in so wie du eben möchtest. Also du kannst es angehen, wie du es willst. Ich habe es nicht weit gespielt. Man kann es ja mit Geistern und so, kann man es sich ein bisschen einfacher stellen. Ich bin nach wie vor nicht so ein Fan, mich 1000 Stunden lang zu frusten und Dinge auswendig zu lernen. Das ist halt wieder diese Gameplay-Sache, die ich eben meinte, ob man hier bereit ist. Was wir aber dafür haben, geile atmosphärische Welt. Artus-Sage wird hier aufgegriffen, so ein bisschen das Ragnarök-mäßige, ne? Götterkrieg, weil sich alle um die Macht prügeln. Das sieht schon ganz geil aus. Man muss sich halt nur fragen, ist man bereit, ein From-Software-Spiel lieben und hassen zu lernen? Eher hassen.
Also, wenn man das gespielt hat, dann ist Witcher auf Albtraum ein Kindergarten, würde ich mal sagen, tatsächlich.
Ja, korrekt.
Also, Witcher auf Albtraum ist definitiv leichter als Elden Ring. Und ich glaube, die Spielschwierigkeit ist hier der größte. Ja, das größte Abschränkmanöver. Bei mir war es auch so, ich habe dann halt gefarmt. Ne? Ich habe dann gegrindet, um es mir auch leichter zu machen. Coole Builds gebaut, das hat mir einen Spaß gemacht. Ne? Da hatten wir auch so dieses Progression-System dann. Aber was ich auch in Witcher cool fand, dass du die Rüstung aufwerten kannst und zusammenfarmen kannst und leveln kannst und mehr Skillpunkte, vor allem in Blood and Wine DLC. Also da habe ich auf jeden Fall Parallelen gesehen. Das Narrativ ist ja komplett anders. Ne, also definitiv. Es ist auch interessant, aber von der Erzählweise könnte man, glaube ich, nicht weiter weg sein als von diesem Cutscene-Dialog-driven Witcher zu diesem Elden Ring, was einfach Brotkrumen verteilt, die du finden wollen musst.
Also ich glaube, da müssen halt Lore-Videos kommen, ne? Sonst würde das Spiel gar nicht funktionieren, dass man sich das auf YouTube nochmal anguckt. Und ich glaube, viele Leute werden auch nach dem Ende von Elden Ring oder permanent in Elden Ring laut rufen, weil sich ja meistens die Story in den Item-Beschreibungen versteckt und so. Mhm. Ehrlich gesagt ist es aber auch nicht notwendig. Sie ist super versteckt, sie ist nicht super komplex und sie ist auch nicht notwendig zu verstehen, weil sich From Software-Spiele immer so ein bisschen wie so ein Albtraum anfühlen, ne? Das hat alles so eine Traumlogik, das musst du nicht verstehen. Du musst es erstmal nur schaffen zu überleben. Und allein das ist schon sehr schwierig.
Ja, also das ist ein Spiel, was ja quasi den primären Fokus einfach aufs Gameplay lenkt.
Ja.
Und Story musst du dir aktiv einholen und wollen. Was auch cool ist, aber was vielleicht so jemanden, der Witcher total schätzt für das Narrativ, ne, und dann einfach kommt einfach mal eine Cutscene, die geht dann auch 3 Minuten oder ein Dialog und man lehnt sich zurück, trinkt mal genüsslich einen Schluck Kaffee und hört da einfach sich das an. Das wird da eher nicht passieren. Ja, aber was Open World angeht, was Schwierigkeit angeht, wird man da auf jeden Fall auf die Kosten kommen.
Ja, definitiv. Mhm. Da bekommt ihr genau das, was ihr bestellt habt, ja.
Ja. Ich habe einmal The Witcher übrigens in Ego-Perspektive-Mod ausprobiert. War nicht so gut, war aber auch halt eine Mod. Hast du das schon mal getestet?
Ja, dann hätte man ja noch deutlich noch mehr Brücke zu KCD 2 oder KCD 1, ne?
Ja.
Nee, habe ich bisher, habe ich tatsächlich nicht gespielt. Aber es ist unglaublich wichtig, diese Perspektive für deinen Kampf, ne? Gerade so physische Kämpfe aus Third Person machen dann deutlich mehr Sinn als aus einer Ego-Perspektive. Wobei natürlich das in KCD schon funktioniert. Das hat also auch seinen Reiz. Es sind natürlich komplett unterschiedliche Kämpfe, ne?
Total, ja. Ja. Und bei KCD ist ja das Ziel der Immersion.
Richtig.
Warum ich diese Brücke schlage, ist, dass ich als nächstes mit dir mal über ein noch älteres Spiel als The Witcher 3, was ja auch jetzt schon ewig alt ist, nur durch die Next-Gen-Updates immer noch so top aussieht, Skyrim. Wie stehst du denn zu Skyrim? Hast du bestimmt gespielt, oder?
Ja, klar. Ich lebe in Skyrim.
Oh, du bist also einer der zahlreichen Quest-NPCs. Bist du der den Arrow to the Knee bekommen hat?
Nee, aber ich kann ihn mittlerweile auch nicht mehr hören. Immer dieses Geschwafel.
Das ist, glaube ich, das bekannteste Videospielzitat mittlerweile.
Könnte auf jeden Fall gut sein, könnte ziemlich weit oben sitzen. KCD 1 ist halt wirklich immersiv, ne, ist halt wirklich realistisch. Ich kann mir vorstellen, dass gerade Souls-Spieler, auch Spielende, auch sich vorstellen können, KCD zu spielen und umgekehrt. Witcher ist da eher zugänglicher, Mainstream-fähiger und Skyrim ist, glaube ich, noch Mainstream-fähiger, ne.
Ja.
Das ist halt die Sandbox, sei der Chosen One und zwar überall und für jedermann. Skyrim ist halt einfach Urlaub, ne? Es ist super düster. Jetzt sind wir eher so in der nordischen Mythologie angekommen, gerade Wikinger. Ich kann mir auch vorstellen, dass Leute, die Assassin's Creed Valhalla gerne gespielt haben, gerne Skyrim spielen und umgekehrt. Zieht euch warm an, denn es ist kalt in Skyrim. In Witcher habt ihr es dann eher sommerlicher. Funktioniert natürlich komplett anders, ne? Witcher hat ja seine wirklich ganz feste, tiefe, dichte Erzählung und in Skyrim ist alles etwas willkürlicher, weil du so viel Freiheiten haben sollst wie möglich, ne? Und deswegen haben auch nicht viele Geschichten in Skyrim was miteinander zu tun. Das ist so ein Fantasy-Vergnügungspark, das meine ich aber positiv. Es hat nicht so eine dichte Erzählung, aber ihr könnt auch unglaublich viel träumen in diesem Spiel und unglaublich viel sammeln und unglaublich viel machen. Das spielt ihr wegen der Atmo. Das spielt ihr auch nicht wegen der Story, zumal die Hauptstory vor allem super schlecht ist. Nebenstories sind großartig, spielt auf jeden Fall die Fraktionsstories, spielt auf keinen Fall die Mainstory, spart euch die für den Schluss auf. Das spielt ihr wegen der Atmo und wegen der Welt.
Ich muss mich outen, ich habe übelst viel Skyrim gespielt, aber ich habe es nie durchgespielt. Ich habe immer wieder von vorne angefangen und dann Diebesgilde und so gequestet.
Richtig.
Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und habe es aber nie beendet. Ich weiß gar nicht, warum. Auch Oblivion nie beendet. Aber ich habe es super oft gestartet und immer wieder Spaß gehabt. Hingegen Witcher habe ich mehrmals beendet. Deswegen kann ich da nicht ganz so viel sagen zur Story. Aber so vom Vibe her, ne, sind wir viel näher an einem Witcher vielleicht ran, durch Drachen und mystisch. Vielleicht, wenn man auf Skellige ist, kommt es dem dann am nächsten in Witcher.
Ja.
Aber ich glaube, dass Leute, die Witcher cool finden, auch in Skyrim gut finden können. Ich glaube, an Mods gibt es ja alles für Skyrim. Das heißt, man kann sich auch halbwegs hübsch wieder modden. Nicht so schön wie in Witcher, definitiv nicht, aber schon ganz passabel. Und ich glaube, auch Third Person kann man sich mittlerweile gut reinmodden. Ich glaube, das ging
da sogar nativ, ne? Ja, die war nur nicht ausgereift. Also das Spiel ist halt auf Ego-Perspektive ausgelegt, aber es gibt mittlerweile richtig coole Mods für dieses Spiel. Und was ich euch hier noch empfehlen kann, wenn wir schon beim Thema Mods sind, eine Full-Conversion, also eigentlich ein Spiel, das auf der Skyrim-Engine basiert, aber gar nichts mehr mit Skyrim zu tun hat, ist nämlich Enderal. Das könnt ihr kostenlos spielen, wenn ihr die Skyrim-Edition auf dem PC habt. Und das ist ein vollkommen neues Spiel und noch mal deutlich düsterer. Und vielleicht geht sogar Enderal noch mehr in die Richtung von Witcher. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben für die Leute, die beides gespielt haben.
Enderal, 2019 rausgekommen, eine Komplettumwandlung für Skyrim. Ein neues Spiel von Shure AI gepublished.
Das ist tatsächlich von einem, der Autor dahinter ist ein Deutscher, der tatsächlich bei mir in Live mal zu Gast war. Und das hat wirklich, also das hat eine wirklich krasse Story. Wirklich.
Wild, ja. Spannende Sache, dass es auch geklappt hat, Skyrim da einfach als Base zu nutzen.
Ist halt kostenlos, das war ja die Bedingung bei Bethesda, ne? Also da würde ganz schnell der Riegel vorgeschoben werden, wenn die dafür Geld verlangen würden, aber das ist nur von Fans produziert und fantastisch.
Wahnsinn. Ja, also nochmal hier ein kleiner Gem. Enderal kannte ich noch gar nicht und vielleicht eine coole Empfehlung. Nächstes Spiel ist vielleicht thematisch ein bisschen ab, ne, fast so weit wie Cyberpunk. Wie sieht es denn mit Red Dead Redemption 2 zum Beispiel aus?
Ich finde bei solchen Klonserien immer spannend, wenn man mal so richtig interessante Charakter mit reinbringt. Das hast du bei Assassin's Creed auch gemacht. Da hast du mir Fantasy-Spiele schmackhaft gemacht, obwohl die an sich weit weg von Assassin's Creed sind. Red Dead Redemption 2 jetzt zu Witcher zu bringen, ui. Also reiten tut man in beiden Spielen.
Ja.
Die Welt ist unglaublich immersiv. Ich glaube, da haben beide Spiele Maßstäbe gesetzt. Red Dead Redemption 2. Wilder Westen. Ich meine, gut, im Fantasy fühlt es sich manchmal auch wie im Westen an. Ne? Man braucht einen Kammerjäger, man braucht jemanden, der das Ganze, die ganzen Schrecken da draußen fernhält für die arme Bevölkerung. Man muss sich halt dran gewöhnen, es hat nichts mehr mit Schwertern zu tun. Ne? Das sind keine physischen Kämpfe, das sind Balla-Balla-Kämpfe. Und ihr seid viel hinter Deckungen und knallt andere Leute ab. Für die Geschichte definitiv, das ist mal wieder was ganz anderes. Ne?
Ja, genau, also Pferde gibt's, ja. Geschichte ist, glaube ich, hier auch relativ spannend. Red Dead 2 hat sich ja so getraut, auch so ein bisschen generell langsamer die Open World zu gestalten als andere Spiele. Ich glaube, Witcher hat eine belebtere Open World, was die Ereignisdichte angeht.
Gut, hängt natürlich damit zusammen, dass RDR 2 in der Wüste spielt. Ne, belebt hast du es auf jeden Fall in den Städten und draußen hast du Zufallsbegegnungen, aber ich gehe auch stark davon aus, dass Witcher 3 deutlich belebter ist, ja.
Ja, also die Parallele, die ich da gesehen habe, ist, dass es ein beliebtes Open-World-Spiel ist und eine gut inszenierte Story hatte. Aber vom Setting her sind wir natürlich auch wieder meilenweit weg. Komplett.
Ja, definitiv. Aber die Progression hast du ja auch, ist eher Story-basiert. Also ja, du kannst halt neue Waffen kaufen und so, aber die Progression zieht sich durch die Story, vor allem, weil du immer mit deiner Bande unterwegs bist und neue Camps gründest. Aber erwartet hier keinen Skillbaum oder sowas.
Ja, also würde ich jetzt nicht sagen, dass es ein Geheimtipp für Witcher-Fans ist, aber theoretisch könnte man sich dafür interessieren.
So, ich sag mal so, wenn ich in einem Reisebüro wäre, ne, und eine Person wäre ja ganz viel irgendwo gewesen, dann würde ich ihr auch nicht empfehlen, noch mal in die Nähe zu fahren, sondern mal wo ganz anders hin. Ne? Mm. Und deswegen gerade eine Open World und also deswegen, wenn ihr mal nach einer Alternative von Witcher sucht, würde ich mal sagen, entfernt mal ganz wichtige Bausteine und konzentriert euch mal auf andere Aspekte, wie beispielsweise nur Story oder nur Open World. Dann könnte ich, glaube ich, RDR 2 richtig guten Gewissens empfehlen. Es sei denn, wenn ihr Mittelalterkämpfe sollt, seid ihr natürlich da ganz schön falsch. Auch wenn es lustig wäre, wenn ihr mit einem Schwert bei Red Dead Redemption 2 auftauchen würdet.
Das ist wohl wahr. Ja, finde ich einen interessanten Ansatz mit dem Reisebüro, mal ganz woanders zu fahren. Dann ist die Enttäuschung, wenn es auch nicht genauso toll ist, vielleicht auch anders, ne? Weil man es quasi gar nicht erwartet.
Es könnte auch anders toll sein, aber ich glaube, den Urlaub, ne, von Red Dead Redemption 2 zu Witcher oder umgekehrt, da macht ihr nichts falsch. Also Open World und Story habt ihr und mal was ganz anderes wieder.
Ein hoher Kontrast und dadurch vergleicht man vielleicht auch nicht jeden Baum miteinander so mäßig, sondern sagt, okay, es ist einfach ein anderes Setting und darauf lasse ich mich jetzt ein, ja. Auch ein anderes Setting.
Interessanter World auf jeden Fall, ja, anderes Setting.
Hat natürlich Horizon, Forbidden West oder Zero Dawn. Zukunft dystopisch, Maschinen treffen auf eine grüne Open World oder teils grüne Open World, mal auch verwüstet oder verschneit. Siehst du da Parallelen und würdest du einem Witcher-Fan einen Horizon-Titel empfehlen?
Jetzt wird's interessant. Jurassic Park nur mit Sci-Fi-Dinos, ja. Mhm. Also inszenierungstechnisch haben beide viel auf dem Kasten. Das ist natürlich jetzt wieder Horizon Forbidden West oder Zero Dawn hat eine sehr, sehr starke Hauptstory, auch sehr, sehr interessante Twists. Nebenquests zu vernachlässigen, das würde wieder gegen Witcher sprechen. Ich glaube also, wenn du aus Witcher kommst, hast du schon hohe Ansprüche und ich glaube, die würden in Horizon nicht getroffen werden. Ehrlich gesagt kann man da aber eine echt schöne Open World verpassen. Und wie gesagt, diese Dinos sind halt, diese Kreaturen aus Metall, die sind halt schon ziemlich cool. Zumal progressionmäßig, die zu erlegen, bringt halt sehr viel Material mit sich. Also ich würde verstehen, wenn jemand von Monster Hunter World zu Horizon Forbidden West gehen würde. Die kennen sich halt mit dem Jagen von Tieren aus. Na gut, Geralt kennt sich auch mit dem Jagen von übernatürlichen Tieren aus. also wenn es um das Jagdflair geht, dann glaube ich auch. Also würde ich jemandem im Reisebüro jemand diesen Urlaub verkaufen, wenn er aus Witcher 3 kommt, würde ich sagen, ja, sie stehen ja auf Jagen. Ja, das erleben sie in Horizon. Aber vernachlässigen sie bitte die Nebenquests und genießen sie bitte die Welt und machen sie ganz viel Screenshots.
Ist und auch Open-World super, Abgrasen ist auch mit dabei.
Und Open-World Abgrasen, ne, richtig, das ist auch mit drin.
Open-World Abgrasen, ja, der Kampf ist natürlich deutlich anders.
Deutlich anders.
Wir haben ja modernen Bogen quasi mit optional crazy Pfeilen und so. Das ist natürlich ein deutlicher Unterschied zu einem Nahkampf-Hexer. Also ja, muss man einfach sagen, das ist, fühlt sich anders an. Man ist nicht so dieser heftige Hau drauf, sondern ist mehr so agil unterwegs und hat auch Parkour-Elemente mal. Ja, vielleicht wäre das sogar noch näher an AC gewesen, ich weiß es nicht. durch die Parkour-Elemente, Squishiness, ja. Und wenn man dann in Odyssey nur Jäger gespielt hat wie ich, dann passt es. ja, aber ich finde es schon eine Empfehlung, aber nicht eine zweifelsfreie Empfehlung, wenn du genau diesen Witcher-Cocktail suchst. Sondern, ja, wie du schon sagst, ne, schön Screenshots machen, Story ist auch ganz nett. Und es ist mehr so ein Dinosaurierpark, ja. Kommt schon gut
hin. Es ist halt die Frage, was dein Schwerpunkt ist. Wir sind mit unterschiedlichen Schwerpunkten eingestiegen und oft ist es so, dass nicht alle Häkchen gemacht werden können. Ne? Aber wenn einem die Open World wichtiger als die Story ist, ist man definitiv hier richtig. Wenn einem die Story wichtiger als die Open World ist, dann ist man hier eher falsch. Aber auch das ist ein interessantes Kontrastprogramm. Jetzt so aus dem Wilden Westen jetzt in die Postapokalypse, aber schöne Postapokalypse. Ja, interessant.
Mhm. Ja. Aber cooles Game. Vom selben Publisher gab es ja dann noch Ghost of Tsushima. Und das war ja das Game, wo wir gesagt haben, hey, das ist der AC-Klon Nummer 1. So, oder zumindest ich habe es gesagt. den man auf jeden Fall spielen kann, wenn man was wie AC sucht. Wie siehst du das denn? Ist das etwas, was man spielen kann, wenn man etwas wie Witcher sucht?
Inszenierungstechnische Bestie. Ganz anderes Setting wieder. Ne? Es ist die Frage, willst du einen schönen Ort finden oder willst du einen historischen Ort finden? Hier in dem Sinne ist es beides, sowohl historisch als auch schön. Krankt halt natürlich wie Assassin's Creed auch an dieser, so ein bisschen an der Open-World-Krankheit, dass alles, was ihr erkunden könnt, es ist so okay, ne? Es ist so generisch. Auch hier ist der Hauptpfad wieder geiler als der Nebenpfad. Das ist natürlich der große Unterschied zu Witcher 3. Da sind alle Pfade irgendwie geil. Was das Kämpfen angeht, also ich glaube, Ghost of Tsushima besucht man vor allem wegen der Welt und den Kämpfen. Ne? Gerade weil die auch echt mit dem Katana ganz ordentlich gut reingehen. Ansonsten, mythologisch kriegt ihr nix. Mhm. Die Welt ist schön. Da würde ich ja RDR2 eher. Ja. Kann man auch abgrasen. Ich würde RDR2 eher als Urlaubsziel für Witcher-Menschen ansehen als Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima ist, glaube ich, für Assassin's Creed-Fans ganz, ganz toll.
Safe. Stimme ich dir zu, ja. Genau, dafür fehlt vielleicht so ein bisschen dieses mythologische. Ja gut, wir haben natürlich eine Überzeichnung in der grundsätzlichen Ästhetik, aber ansonsten ist es noch relativ bodenständig. Schwierige Kämpfe haben wir, auch schwieriger als Witcher auf Todesmarsch. Da ist nämlich Timing ganz entscheidend, der persönliche Skill. Und die Progression steht da gar nicht so sehr im Vordergrund. Ja, das erleichtert es ein bisschen, aber macht es nicht easy. Ja, aber
ich glaube, wenn man auf Kämpfe Bock hat, dann ist man in Ghost of Tsushima schon nicht falsch. Ne?
Mhm. Ja. Dann lass uns noch mal auf ein letztes Spiel eingehen. Und das, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, schon GameStar-Artikel gesehen, ist das der Witcher 4-Killer? The Blood of Dawnwalker. Das ist nämlich ein Spiel, was nächstes Jahr erst rauskommt, was allerdings vom Konrad Thomas Kiewicz gemacht wurde, der Director bei Witcher 3 Wild Hunt war und Head of Production von Cyberpunk. Der ist dann nämlich rausgegangen und hat ein eigenes Game gemacht. Und als ich den Trailer eben gesehen habe, zum ersten Mal, im Rahmen der Recherche für dieses Video, da ging es mir so, dass ich dachte, ah, krass, okay, ich sehe überall Witcher. Ich sehe Burgen, Nadelwälder, die Mitteleuropa sein können. Auch vielleicht so ein bisschen slawisch, ne? So ein bisschen Richtung Vampirsage. Progression Skill Tree, also habe so gefühlt alles abgehakt, was auf meiner Witcher-Liste steht, außer dass ich nicht weiß, wie die Story ist. Wie ging es dir? Hast du auch mal reingeguckt schon in das Gameplay oder
Hast du ich war ja tatsächlich, auf der Gamescom waren sie ja tatsächlich vor Ort und es gab noch keine Hands-on-Sessions, also spielen durfte man es noch nicht, aber es gab geführte Gameplay-Präsentationen und da fand ich es interessant, dass sie sich vor allem darauf konzentriert haben, uns eine Quest aus zwei verschiedenen Perspektiven zu zeigen, denn ihr seid ja so ein Dawnwalker, das ist ein Vampir, der tagsüber nicht verbrennt, also der kann tagsüber normaler Mensch sein und nur nachts ist er ein Vampir und ihr könnt dieses Spiel ja auf zwei, also ihr könnt dieses Spiel je nach Tageszeit anders spielen, ihr seid eigentlich zwei Charakter in einem und ihr müsst, glaube ich, eure Schwester oder eure Familie aus der Geiselhaft von Vampiren befreien und das Spiel läuft auf Zeit, also nicht im Sinne von, dass eine Stoppuhr läuft, sondern dass ihr mit jeder Quest Zeit verbraucht und dass damit halt quasi Ereignis X immer näher ranrückt, aber das dürft ihr euch so einteilen, wie ihr wollt. Und die haben uns eine Quest gezeigt, in dem es darum geht, dass man ein Grab betritt und während man sich als Mensch einfach ja durchfragt, ne, kann ich hier helfen, ich hätte gerne einen Schlüssel dafür. Und dann werdet ihr so ein bisschen auf so eine Questreise geschickt, wo ihr so eine Verschwörung aufdecken könnt. Seid ihr als Vampir damit beschäftigt, da parkourmäßig durchzustratzen und dann halt stealth-technisch auszuweichen und dann dieses Grab zu plündern. Also dieses Spiel wirbt damit, dass es immer unterschiedliche Wege gibt, sowohl Tag als auch Nacht, diese Quest zu lösen. Das fand ich mega interessant und ich glaube, spätestens bei den Kämpfen sieht man, dass da Witcher-Menschen hinterstecken oder Witcher-Devs definitiv. Ich bin storytechnisch noch nicht so abgeholt, denn viele Dialoge sind so, okay, das ist zumindest mittlerweile so ein bisschen der größte, also aktuell noch so der größte Schwächpunkt, den ich da sehe, der größte Schwachpunkt. Ich weiß nicht, ob die reinen Dialoge mich genug fesseln oder ob ich da permanent alle Dialoge skippe. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das gerne tagsüber spiele oder nachts überspiele, ob ich lieber ein Vampir bin. Das sind noch ein paar Fragezeichen, aber ich war angetan, ne, weil das, Geralt ist immer ein Hexer, aber hier zu entscheiden, möchte ich das als Mensch oder als Vampir lösen, das ist spannend. Und immer halt zwischen diesen Rollen wechseln zu können.
Ja. Ja, mega da. Weißt du schon deutlich mehr als ich. Ich wusste bis eben noch nicht mal von der Existenz dieses Spiels so richtig. Und finde es auch super interessant und werde mir das auf jeden Fall angucken und wahrscheinlich auch spielen. Also, das sieht wirklich, na, man sieht schon den Witcher so daraus. Also, definitiv, da weiß jemand, wie das Erfolgsrezept funktioniert, so ein bisschen, würde ich sagen. Und probiert da so einen eigenen Twist zu machen, was ich auch cool finde, ne? als Vampir jetzt anstatt als Hexer. Und diese zwei verschiedenen Rollen bei Tag und bei Nacht, ja, echt spannend. Also, coole Sache, das werden wir mal im Auge behalten. Und das könnte ja dann vielleicht sogar die Empfehlung für alle Witcher-Fans sein, bis Witcher 4 rauskommt, eines Tages mal.
Ich bin da storytechnisch, wie gesagt, noch so ein bisschen kritisch. Ja. Oder beziehungsweise, ob es halt super aufgeht. Aber ich sag dir lieber, ich brauche nicht immer nur Meisterwerke. Ich brauche vielleicht manchmal Spiele, die einfach mal sich trauen, was Neues auszuprobieren. Ohne, dass sie dann glatt geschliffen sind. Ne? Ich habe die Experimente oft lieber als die Spiele, die sich nichts trauen. Deswegen auf das Spiel bin ich echt gespannt mit vielen Fragezeichen. Und das soll ja tatsächlich schon nächstes Jahr erscheinen. Wir wissen den Termin gerade noch nicht. Aber not bad. Du hast halt echt eine interessante Liste präsentiert. Da lässt sich sehr viel drüber streiten und auch sehr viel empfehlen. Und man sieht Witcher vielleicht auch noch mal aus einer komplett anderen Perspektive, was dieses Spiel denn so besonders macht, beziehungsweise welche Besonderheiten man vielleicht sogar in anderen Spielen lieben lernen kann.
Ich finde, man macht sich selten Gedanken darüber, warum man ein Spiel wirklich mag. Zumindest in der Tiefe. Und wenn man das dann auch vergleicht mit anderen Spielen, die man mag oder vielleicht auch nicht mag, steht man es dann auch mehr. Also ja, vielen Dank, dass du mit dabei warst, mein Lieber.
Gerne, gerne.
Und die Zuhörerschaft darf sich gerne bei n-liven, L-I-V-E-N, anhören, was wir über AC-Klone gesagt haben, welche Empfehlungen wir da haben. Deswegen da gerne vorbeischauen. Und dann freue ich mich, wenn wir bald über das nächste Thema reden. Zum Beispiel Ghost of Tsushima, Ghost of Yote oder so. Mal gucken.
Bei Ghost of Tsushima haben wir die Amazon-Rezension noch nicht gemacht.
Das stimmt wohl, ja.
Haben noch Zeit, hätten noch Zeit dafür, ja.
Ja, mein Lieber. Dann freue ich mich auf unsere nächsten Aufnahmen.
Genau so.
Und sag, lieber Dank, dein Schrank.
Bis später, euer Peter. Haut rein, Leute.
Tschüssi.